Christian hat mich eingeladen zum Predigen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Predigtreihe zum Thema Gottes Macht in den Schwachen. Und darf euch da in den Text aus der Offenbarung nahebringen. Zuvor möchte ich euch aber eine kleine und wahre Begebenheit erzählen. Und zwar zu diesem Gebäude. Also, wer das kennt, vom Segen her, ich meine, das Gebäude existiert nimmer. Also das heißt, wenn ihr heute auch touristisch unterwegs seid, werdet ihr dem Gebäude nicht mehr begegnen. Und das hat einen ganz einfachen geschichtlichen Hintergrund. Das ist die berühmte Bastille in Paris, die als erster eigentlich ein Stadttorbogen war und dann zum Gefängnis umfunktioniert wurde. Und damals im Rahmen der Französischen Revolution 1789 wurde die Bastille dann gestürmt und ein findiger Geschäftsmann hat mit dazu beigetragen, dass das Gebäude buchstäblich abgebaut wurde. Er hat nämlich alle Steine dann als Gedenksteine an die Französische Revolution verkauft. Das ist der einfache Grund, warum es das Gebäude heute nicht mehr gibt. Die Geschichte hinter dem Gebäude ist aber natürlich keine allzu schöne. Und eine dieser Begebenheiten möchte ich euch heute erzählen. Einer der Gefangenen, die dort gefangen waren, war der evangelische Pfarrer Julian. Und dieser Julian saß in diesem Gefängnis, dunkles Loch, würde man heute sagen. Und da hast du Jahr und Tag ja nichts anderes zu tun, als die Steine um dich herum anzuschauen. Und eines Tages entdeckte er in einem dieser Steine mit starker Hand eingeritzt die Inschrift: Hier ruht meine Seele. Und er schaut sich den Stein näher an und stellt dann irgendwann fest, hey, der sitzt gar nicht so fest wie die anderen und zieht ihn heraus und findet dahinter eine Bibel. Und diese Bibel hat einem Hugenottenpfarrer gehört. Die Hugenotten sind ebenfalls Evangelische, die in der Zeit der Reformation zum Glauben gekommen sind und sehr stark dem Calvinismus zugewandt waren, also von der Schweiz stark geprägt sind. Und diese Gruppe, wie gesagt, bei uns nennt man es die Reformierten, in Frankreich nennt man sie die Hugenotten. Und die wurden damals massiv verfolgt. Und einer dieser Pastoren war dort inhaftiert, hat seine Bibel mitschmuggeln können und hat in der Bibel drinnen verschiedene Stationen notiert. Damals den Zeitpunkt seiner Bekehrung hat er sie notiert, den Zeitpunkt seiner Hochzeit, den Zeitpunkt seiner Ordination und er hat dann einige Notizen auch hinterlassen über seine 38 Jahre andauernde Gefangenschaft. Und einer der letzten Sätze, die sich dort in dieser Bibel befunden haben, war folgender. Ich kann fast nicht mehr sehen, aber ich wünsche doch nicht, dass ich nicht hier gewesen wäre, wo Gott mir die Gelegenheit gab, mich stündlich auf seine Ankunft vorzubereiten. Wer meine Bibel findet, sei gegrüßt und gesegnet, von unserem Heiland Jesus Christus. Ich kann nicht mehr im Wort Gottes lesen, aber bald höre ich es aus Gottes eigenem Mund. Himmlischer Vater, es ist mein Gebet heute, dass wir dein Wort hören. Sprich zu uns. Herr, wir wollen dir danken für dieses Wort, das dieser Hugenottenpfarrer so geschätzt und geliebt hat und bereit war, sein Leben dafür zu geben. Herr, und ich wünsche mir und ich bete, dass wir diese Leidenschaft und diese Liebe dafür entdecken und entwickeln. Lass uns dein Wort verstehen und sprich du zu uns, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Mein Thema heute: Sei treu, selbst dann, wenn du schwach bist. Sei treu, selbst dann, wenn du schwach bist. Ich möchte, dass wir gemeinsam den Bibeltext lesen. Steht ziemlich am Ende der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 3. Ich lese aus der Lutherbibel vor, den Text auch mitgebracht, sodass ihr gerne auch mitlesen könnt. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und der Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibt: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der aufschließt und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieser letzte Vers, das ist auch mein Wunsch für die Predigt heute, dass wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte mit euch die Texte so ein bisschen durchgehen, werde die Schwerpunkte ein bisschen unterschiedlich legen, vor allem auch aus dem Grund, das gebe ich gleich am Anfang zu. Zum einen, der Text ist sicher nicht einfach zu verstehen, er spricht in eine spezielle Situation in die Gemeinde hinein und natürlich nicht jede Aussage ist übertragbar auch in unsere Zeit. Und mein Wunsch ist, dass wir vor allem auch die Punkte anschauen, die uns betreffen, was aber nicht heißt, dass die anderen jetzt weniger wichtig sind. Mein erster Punkt heute: Christus ist der wahre Herrscher. Christus ist der wahre Herrscher. Christus spricht hier zu seinem Jünger, zu seinem Boten, den Johannes. Es ist der Jünger, der damals ja auch mit Jesus herumgezogen ist. Und er gibt ihm einen Auftrag. Er gibt ihm den Auftrag, an den Engel der Gemeinde in Philadelphia zu schreiben. Das griechische Wort Angelos, das hier verwendet wird, wird im Neuen Testament primär dafür verwendet, um eben praktisch einen Engel, ein Geistwesen zu beschreiben. Ein Angelos war aber primär auch ein Sendbote, das heißt jemand, der mit einem Auftrag losgesandt wurde. Das heißt, nicht zwangsläufig muss das Angelos hier auch tatsächlich Engel heißen. Meine Präferenz, viele der Ausleger unterstützen mich in der These, ist, dass eben ein Sendbote, sage jetzt einmal übertragen auf das Bild der Gemeinde, würde jetzt sagen, zum Beispiel ein Prediger, Pastor, Gemeindeleiter oder ähnliches, dass der Brief an den gerichtet wird. Und dieser Brief hier, es sind insgesamt 7 Briefe, die hier in der Offenbarung erwähnt sind. Und dieser Brief hier ist an der Gemeinde in Philadelphia geschrieben. Wenn wir Philadelphia hören, glaube ich, also mir sind 2 Begriffe eingefallen, die ich mit Philadelphia in Verbindung bringe. Das erste ist das, was vielleicht der eine oder andere heute in der Früh auf sein Brot geschmiert hat, sprich dieser Streichkäse. Oder aber für die, die einmal in Amerika waren oder dort hier einmal reisen möchten, haben sicherlich schon mal von dieser Stadt Philadelphia gehört. Der Hintergrund, warum die das dort verwenden, hat zum einen natürlich mit der Offenbarung zu tun. Zum anderen hat es auch damit zu tun, dass die, die dort diese Stadt gegründet haben, im Jahre 1863 gläubige Menschen waren. Es waren 13 Familien, die aus Deutschland, aus Krefeld ausgereist sind. Es waren Quäker- und Mennoniten-Familien, die ausgewandert sind. Und wie gesagt, und diese diese Stadt Philadelphia gegründet haben, mit deren Vorort Germantown, also das deutsche Städtle, wie es ursprünglich geheißen hat. Der Grund, warum die Gemeinde hier so genannt wird, hat aber natürlich weder mit dem Käse noch mit Amerika zu tun, logischerweise, sondern hat mit dem zu tun, der die Stadt, weil Philadelphia war ja damals eine bestehende Stadt in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei, und hat mit dem Gründer dieser Stadt, mit dem König Attalis II. Philadelphus von Pergamon zu tun. Er hat im 2. Jahrhundert vor Christus gelebt, und natürlich Philadelphia hat auch eine schöne geistliche Bedeutung, die Griechisch kennen, der Martin ist jetzt schon ausgegangen. Philadelphia heißt übersetzt Bruderliebe. Und das war ja auch das, was sie die in Amerika gewünscht haben, dass man dort wirklich so lebt, wie sie das unter Geschwistern gehört. Und zu dieser Gemeinde in Philadelphia spricht eben nun Christus. Er spricht in die Situation der Gemeinde hinein, er kennt die Gemeinde und er gibt ihnen einiges mit auf dem Weg. Und das Erste, was er tut, ist, er stellt sich einmal vor. Er stellt sich vor als der, der spricht. Und er sagt von sich, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand schließt auf. Christus stellt sich hier als der Heilige vor, als der Wahrhaftige. Die zwei Worte verstehen wir sicher. Aber dann wird es die spannende Frage, was ist gemeint mit dem und der da hat den Schlüssel Davids. Also, vielleicht hat sich einer von oder ein anderer von euch hat vielleicht Haus gebaut oder sich eine Wohnung einmal gemietet. Und selbst wenn nicht, selbst wenn man jung ist, irgendwann kauft man sich sein erstes Auto und dann kommt dieser Moment. Die Schlüsselübergabe. In meinem Fall war es das erste Auto jetzt nicht ein Mercedes-Benz. Also das ist nicht ein Foto von mir, das ich jetzt gemacht habe, gebe ich ehrlich zu. Hätte aber auch nichts dagegen, sage ich auch. Was beinhaltet diese Schlüsselübergabe? Da geht es ja auf der einen Seite natürlich nur um das, dass ich sage, schau her, da hast du das. Aber jemand, der den Schlüssel hat, hat gleichzeitig auch, so würden wir heute sagen, die Gewalt über das, was mit dem Schlüssel verbunden ist. Ich habe erwähnt, ich arbeite jetzt in einer Bäckerei, da haben wir momentan, ist in den letzten Wochen ein bisschen durch die Medien gegangen, dass die Bäckerei Ring zugesperrt hat. Wir haben einige der Filialen übernommen. Und bei einer Filiale haben wir momentan die kuriose Situation. Wir sind uns mit dem Masseverwalter einig, dass wir die Filiale übernehmen. Die Schwierigkeit ist nur, dass der Ring dort eingemietet war und weil es dort einen Wasserschaden gibt. Jetzt streiten sie die zwei drum, also der Mieter und der Vermieter, wer den Wasserschaden bezahlen muss. Das heißt, jetzt gehört zwar uns die Einrichtung, die drinnen ist, aber wir können das Gebäude nicht ein, weil die Schlüsselgewalt nicht in unserer Hand ist. Und damit sagt es, was das heißt, der Schlüssel Davids, wenn ich den Schlüssel nicht habe, dann kann ich nur so wichtig sein und dann kann ich nur so viel Macht und Autorität haben. Ich kann über das Gebäude, über das Auto oder was auch immer mit dem Schlüssel verbunden ist, nicht herrschen. Schlüssel Davids, deshalb, David war einer der einflussreichsten Könige in Israel. Auch aus Gottes Sicht war er wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes, also so, wie sich Gott vorstellt, wie man regiert. Und viele der Nachfahren werden eben dann als Söhne Davids bezeichnet. Und so auch der Christus, der Messias Jesus, war ein Sohn Davids. Und wenn ausgedrückt ist, der da hat den Schlüssel Davids, heißt es, er hat die Autorität, er hat die Macht, die David hatte. Das ist der, der entscheidet, letztendlich, wer gehört zum Volk Israel und wer nicht. Interessant ist die Aussage vor allem deshalb, dass ich Vers 9 dann nämlich verstehe, wo dann steht, siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Die Situation der Gemeinde in Philadelphia war die, dass viele von denen dort Juden waren. Judenchristen, die zum Glauben gekommen sind und aus der Synagoge deshalb, also die Synagoge ist ja der Ort, wo sich die Juden praktisch zum Gottesdienst oder ja, was wir heute Gemeinde sagen, war damals die Synagoge oder ist nach wie vor die Synagoge für die Juden, wo sie sich versammeln, wo sie ihre Gottesdienste abhalten. Und diese Juden, die gläubig geworden sind an den Messias, wurden rausgeschmissen. Und es hat damals weitreichende Konsequenzen gehabt. Das heißt, das war nicht nur, dass du nicht zum Gottesdienst gegangen bist, sondern sie haben ja dort auch in Vierteln zusammengelebt, wo die ganzen Juden zusammengelebt haben. Man hat bei den Juden eingekauft und so weiter. Das heißt, du bist wirklich ausgeschlossen worden aus der Gesellschaft. Und das war für die eine schwere Situation. Wirklich im Ausland zu sein und plötzlich dann dort noch einmal ein Ausgestoßener. Und in diese Situation hinein spricht nun Christus und sagt, die behaupten zwar, dass sie Juden sind, aber zum Volk Israel gehören sie nicht. Weil der darüber entscheidet, wer dazugehört, das bin ich. Ich habe den Schlüssel Davids. Ich bin der rechtmäßige Herrscher. Ich entscheide darüber. Und deshalb lügen sie und ihr habt Recht. Und es war ein wahnsinniger Trost damals für die Menschen. In dieser schweren Situation zu wissen, hey, wir stehen alleine da, wir wissen eigentlich nicht, wie geht's jetzt weiter. Zu wissen, hey Gott, Jesus ist auf meiner Seite. Und das war für sie eine Ermutigung. Und das ist eben das Traurige natürlich auch in dieser Geschichte, die Juden damals haben sie ja noch nicht leicht gemacht, sie haben sie nicht nur rausgeschmissen, sondern sie haben sie sogar verklagt. Und das ist eben das, warum da steht, von der Synagoge des Satans. Satan, grundsätzlich ist ein hebräisches Wort, und die Verbwurzel, die wiederum auch Satan heißt, heißt anfeinden und anklagen oder verklagen. Und die Synagoge des Satans bedeutet nicht nur Satan als Wesen, wie wir ihn oft ansprechen, sondern Synagoge der Ankläger, der Verkläger. Offensichtlich sind die Juden auch gegen die Gemeinde rechtlich vorgegangen und haben sie verklagt, haben sie versucht, in der Gesellschaft in Misskredit zu bringen und sie ins Gefängnis zu bringen. Und wenn wir das Neue Testament durchgehen, ist ja das leider auch keine einmalige Situation. Ich denke nur zurück, denke nur an Jesus. Wer waren seine größten Feinde? Wer hat ihn angeklagt? Wer hat ihn vor Gericht gebracht? Auch das waren die Juden. Die, denen man eigentlich am nächsten steht von der Glaubensüberzeugung, waren letztendlich aber gerade die größten Feinde. Und von daher glaube, so bin ich überzeugt, war die Situation für die Gemeinde in Philadelphia absolut keine einfache Situation. Aber, und das ist ja das Ermutigende an dieser Geschichte, die Gemeinde in Philadelphia ist eigentlich die einzige, auch von den 7 Sendschreiben, wo keine Tadel erwähnt werden, sondern wo sie vielmehr ermutigt werden. Und eine dieser Ermutigungen ist eben dann das nächste, was Christus vorbringt in Vers 8, wo er sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt heute. Gott weiß um deine Möglichkeiten. Gott weiß um deine Möglichkeiten. Wollen wir jetzt einmal nur den ersten Satz in Vers 8 hernehmen. Ich kenne deine Werke. Wie geht's dir, wenn Gott das jetzt zu dir sagt? Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Arbeit. Ich weiß um alles, was du tust. Ist es ermutigend? So, wow, hey, ich strampel mich runter und nirgendwo kriegt man nur ein kleines Dankeschön. Aber Gott weiß drum. Oder ist es belastend? Oh oh, der weiß um alles das. Der weiß, was ich mir gestern auf die Nacht angeschaut habe. Der weiß, was ich da habe. Der weiß, was ich alles schon verbockt habe in meinem Leben. Ui, ui. Diese Aussage, bin überzeugt, dass die nicht nur in die Situation der Gemeinde in Philadelphia hineingesprochen ist, sondern auch in unsere Situation hinein. Da möchte ich dir das mitgeben. Als Ermutigung und als Ermahnung. Gott kennt deine Werke. Er kennt deine Geschichte. Er weiß, wie es dir geht. Oder Achtung, er weiß, wie es dir geht. Ich kenne beide Seiten, möchte ich von mir behaupten. Oft Situationen erlebt, wo ich mir gedacht habe, ich bin froh, dass Gott weiß, wie es mir geht. Weil irgendwie keiner versteht mich und ich bin schier am Verzweifeln. War, ich erzähle das jetzt ein bisschen einfach aus meinem Leben, ich war rund 15 Jahre im vollzeitlichen Dienst, zuletzt als Pastor. Und wenn du in einer Gemeinde arbeitest, es gibt niemanden, der wirklich Einblick in die Arbeit hat. Also einen vollständigen Einblick. Jeder kriegt seine Puzzleteile mit, wo er Berührungspunkte hat, aber kaum einer weiß. In vollem Umfang, vielleicht die Gemeindeleitung nur am ehesten, wenn man ein bisschen berichtet oder so, was man da tut und wie viele Stunden man und wie viel Freizeit man dann oft opfert. Und für mich waren das dann Ermutigungen zu wissen, hey, ich mache es nicht für Menschen, ich mache es nicht, damit ich irgendwem einen Gefallen tue. Und wenn du dann auch noch angefeindet wirst und hinterfragt wirst, das ist oft schmerzhaft. Und zu wissen, okay, Gott weiß es und er wird letztendlich urteilen. Und vor 2 Jahren bin ich dann ausgestiegen. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben, seit ich gläubig geworden bin, so viel Freizeit gehabt. Ich bin rund 1,5 Jahren danach habe ich, glaube ich, weiß nicht, 3 oder 4 Predigten gehalten. Und ja, man nebenbei habe ich halt ein kleines Buch geschrieben über die Mennoniten in Österreich, das ich hinten im Büchertisch aufgelegt habe. Aber ansonsten habe ich gearbeitet und habe Familie gehabt und habe einfach einmal frei gemacht. Und es war gut, ich sage es euch, wie es ist. Ich habe nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Aber auch unter anderem wegen dem Vers da. Wie es dann weiter heißt, ich weiß um deine kleine Kraft. Weil genau so habe ich mich damals gefühlt. Er ist jemand, der einfach leer war, der müde war, der einfach plötzlich irgendwie keine Perspektive in meinem Leben mehr gehabt hat, nicht mehr gewusst hat, wie und was, weil plötzlich alles weg ist. Gott weiß daran. Gott weiß auch um deine Situation. Und ich möchte ermutigen, die Beziehung zu ihm zu suchen. Er hat das zu sagen. Und er tragt durch, er ist da, er hilft. Nicht, dass es von heute und von morgen so viel besser war. Ich habe jetzt im rund 1,5 Jahre gebraucht, dass ich aus diesem Tal wieder rauskomme. Aber ich habe immer wieder erleben dürfen, Gott ist treu. Auch wenn ich schwach bin und auch wenn ich nicht weiß, wie mein nächster Schritt eigentlich ausschauen wird. Gott ist da. Und er spricht eben auch zu dieser Gemeinde in Philadelphia. Er sagt ihnen, denn du hast eine kleine Kraft, Er weiß drum. Er weiß um die kleine Kraft, die die Gemeinde hat. Dass wenig Leute sind, dass wenig Möglichkeiten haben. Aber er spricht gleichzeitig ja aus, als Ermutigung für sie, dass er sehr wohl sieht, wie sie diese Kraft einsetzen. Wo es dann weiter hast, und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sie standen auf der Anklagebank, sie wurden vor Gericht gezerrt, aber in der ganzen Situation haben sie dann nicht gesagt, okay, gut, der Jesus ist doch nicht der Messias, haben nicht den Glauben verraten, sondern haben, trotzdem sie gewusst haben, das wird Schwierigkeiten für mich bringen, haben sie das Wort Gottes bewahrt und haben den Namen Jesu nicht verleugnet. Sie haben sich zu ihm bekannt. Genauso wie dieser Hugenottenpfarrer, von dem die Bibel gefunden wurde, der den Namen Jesu nicht verleugnet hat. Die Pfarrer haben sie damals in die Bastille eingesperrt, weil sie eigentlich nur eins wollten, dass sie diesen Jesus verleugnen, dass sie wieder zurückkommen zum wahren, zum katholischen, zum allgemeinen Glauben. Darum ist der Hugenottenpfarrer eingesperrt worden, darum ist dieser Pfarrer Julian, der dann die Bibel gefunden hat, eingesperrt worden. Und ich bin mir sicher, wie der die Bibel gefunden und gelesen hat, hat es seinen Glauben gestärkt. Und er hat gesagt, der ist dranbleiben, ich will auch dranbleiben. Und er hat seinen Tod in der Bastille gefunden, wie viele andere. Die Geschichte, auch die österreichische Geschichte, ist voll von Menschen, die um ihres Glaubens willens gestorben sind. Und das müssen wir uns als Österreicher mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil das ist leider den wenigsten bewusst. Unsere Freikirchen, die Mennoniten, sind ja in der Zeit der Reformation entstanden, auch noch dazumals in der Schweiz, wo Menschen gesagt haben, wir wollen genau das umsetzen, was in der Bibel steht. Und dann eben diese Erwachsenentaufe erstmals wieder durchgeführt haben. Und die das damals gemacht haben, Felix Manz und andere, wurden in der Limmat, in dem Fluss, ertränkt. Und diese Botschaft ist von der Schweiz bereits ein Jahr später, 1526, nach 1528, dann nach Österreich gekommen. Zuerst ins Inntal, weiter dann auch nach Oberösterreich. In dieser Zeit der Reformation sind in Österreich rund 1000 Menschen aufgrund ihres Glaubens an Christus gestorben. Ein Drittel davon waren Frauen. Das bekannteste Beispiel, und das ist das, was mir ziemlich unter die Haut gefahren ist, der Christian wird sicher gut kennen, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennen kann. Im Jahr 2000 haben wir ein Pfingstjugendtreffen in Innsbruck gemacht. Ich wurde eingeladen, dass wir damals einen Skateboard-Einsatz machen. Und das waren wir in die Altstadt rein, direkt vor dem Goldenen Dach. Da haben wir gedacht, das ist ein wunderbarer Platz, weil wenn dann Touristen kommen und ein Foto vom Goldenen Dachel machen, machen sie gleich ein Bild vom Skateboard auch, wo dann mit Gott und Jesus oben steht. Und wir dachten, dann geht die Botschaft bis nach Japan. Halleluja, was willst du mehr? Und ich baue mein Sketchboard aus und will fröhlich die Botschaft predigen und auf einmal lese das, was da auf diesem Schüdel oben steht. Hier wurde Jakob Hutter, Führer der Täufer, im Februar 1536 um seines Glaubenswillens am Scheiterhaufen verbrannt. Und dann stehe ich dort und denke mir, ich stehe auf dieselben Quadratmeter wie er. Mit derselben Botschaft wie er. Und ich brauche keine Angst haben, dass da jetzt die Polizei kommt und ich brennen muss.
Das war das erste Mal, wo ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, welche Geschichte wir in Österreich haben. Und das sollte unsere Warnung sein. Ich habe mich geschämt, vor Arbeitskollegen damals zu sagen, dass ich gläubig geworden bin. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was war passiert? Sie hätten vielleicht gelacht, sie hätten ein paar Witze gemacht, aber das war es gewesen. Er und 1000 andere sind dafür gestorben. Ich wünsche mir, dass Jesus das über uns sagen kann, was er zu der Gemeinde in Philadelphia sagt. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. In 2 Jahren feiern wir das 500-jährige Bestehen der Reformation, das 500-Jahr-Jubiläum. Und wir als Freikirchen sind ja auch Kinder der Reformation. Wir haben im Rahmen der Freikirchen in Österreich, wo ja wir als Mennoniten auch dazugehören, eine Arbeitsgruppe jetzt gebildet, wo wir uns auf das vorbereiten wollen, auf dieses Jahr der Reformation. Und wir wollen das bewusst nutzen, um genau diese Botschaft dahin auszutragen. Und den Menschen vermehrt bewusst zu machen, welche Geschichte hier in Österreich stattfindet. Im Oktober gibt es ein Symposium in Innsbruck zum Beispiel und es wird noch vieles anderes im Laufe der nächsten 2 Jahre stattfinden. Ich möchte euch wirklich einladen, mitzuarbeiten, dafür zu beten. Wir wollen uns jetzt nicht als die großen Helden hinstellen, weil das ist nicht unser Verdienst, im Gegenteil. Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, auf die Botschaft, für die die Menschen damals wirklich alles gegeben hat. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass die Menschen in Österreich auch merken, hey, da waren so viele, die bereit waren, wirklich für ihren Glauben alles zu geben. Und ich wünsche mir, dass sie das auch von uns sagen. Und es ist unsere Hoffnung, auch für dieses 500-Jahr-Jubiläum, dass das geschehen kann. Den Vers 10, das gebe ich ganz ehrlich, den möchte ich eigentlich fast überspringen. Ich werde ihn jetzt kurz vorlesen, aber da in die Tiefe nicht reingehen, weil das jetzt auch theologisch, es würde die Zeit ein bisschen sprengen. Da steht weiter, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erde wohnen. Die Auslegung dieses Verses ist nicht einfach, das war eigentlich eine einzelne Predigt schon, hat damit zu tun, wie sehen wir die Eschatologie, manche legen ja da hinein, das hat mit der Entrückung dann zu tun, dass die Gläubigen vor der Trübsalzeit entrückt wird, da müssen wir das Ganze da jetzt entfalten, die Frage ist, was bedeutet das im Kontext von der Gemeinde in Philadelphia, die wiederum die Entrückung nicht erlebt hat und was ist die Stunde der Versuchung und so weiter und so fort. Nur zur Erklärung, grundsätzlich, ich kenne die Problematik und was ich wirklich wissen will, ich bin gerne bereit, das zu erklären, aber ich glaube, das war Überforderung. Ich sage es ehrlich, wie es ist und ich stehe auch dazu. Ich möchte aber gerne weitergehen dann mit den Versen 11 bis 13, wo es heißt, siehe, ich komme bald. Und diese Verheißung gilt bis heute. Siehe, ich komme bald. Halt du, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Das Interessante ist, da steht nicht, halte, was du hast, und du wirst eine Krone bekommen. Sondern es steht, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Sie haben die Krone bereits. Den Siegeskranz, wie man es anders sagen kann, weil es ist ja, damals waren es ja Kränze, die sie geflochten haben und damit sind die Sieger, zum Beispiel wer die Olympischen Spiele damals gewonnen hat und so weiter, die haben einen Siegeskranz erhalten. Und so einen Siegeskranz erhalten die, was wir gerade in Vers 8 gelesen haben, die das Wort bewahren und den Namen Jesu nicht verleugnen. Diesen Siegeskranz haben sie. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben,
den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt und die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mein dritter Punkt heute: Sei standhaft und werde zum Pfeiler Gottes. In Vers 12 verspricht Christus hier Versen 11 und 12 verspricht Christus hier eigentlich drei Sachen. Das erste ist die Krone. Die Krone, die wir, wie ich habe es gerade erwähnt, die wir festhalten sollen, wenn wir den Namen Jesu bekennen und nicht verleugnen. Das zweite ist, er verspricht uns, zum Pfeiler im Tempel Gottes zu machen. Im Neuen Testament finden wir viele Stellen, wo erwähnt wird, dass Gott die Gemeinde zu einem wunderbaren Gebäude bauen will. In Epheser 2 zum Beispiel, Jesus ist der Eckstein, die Apostel sind das Fundament und wir sind die lebendigen Steine, die eingebaut werden. Und hier ist sogar eine Steigerung, nicht nur ein Stein, sondern eine Säule, ein Pfeiler. Tempel in Israel hat damals so ausgeschaut und da sieht man rechts die zwei Säulen zum Beispiel. Diese Standfestigkeit, die kehren zu diesem Tempel dazu. Und in der Ewigkeit werden wir Teil des Tempelgottes sein. Und diese Standhaftigkeit wünscht sich Gott von uns. Und dort werden drei Sachen eingraviert. Da gibt es einmal ein Tattoo. Das ist die Möglichkeit, jetzt ein Tattoo zu bekommen, wenn ihr ja unbedingt einmal eins wollt und das nicht so schmerzhaft ist. Und da stehen drei Sachen. Erstens der Name Gottes. Das heißt, dort gehören wir hin. Der Name der Stadt, das neue Jerusalem, das vom Himmel von Gott herabkommt. Das kennt ihr euch heute am Nachmittag, wenn ihr am See liegt und ein bisschen Zeit habt, in Offenbarung 21 und 22, ein bisschen durchlesen. Diese wunderbare Stadt, wo man so schön Motorrad fahren kann und da gibt es keinen Streusplit und auch kein Glatteis. Also das muss ja traumhaft dort sein. Und den Namen Jesu, den neuen Namen Jesu. Dann ist es nicht mehr der Jesus, das kleine Baby, das in einem Stall geboren wird, sondern dann ist es so, wie es ja da in dem Text vorsteht. Der Heilige und Wahrhaftige. Oder in Offenbarung 19, wie es heißt, der Treue und Wahrhaftige. Oder an einer anderen Stelle, das Wort Gottes. Die Stellung, die ihm jetzt gebührt. Diese drei Tattoos werden wir kriegen. Was heißt, die gehören dazu. Offenbarung 21 lesen wir, dort im neuen Jerusalem werden ihm die sein, die den Namen Gottes oben haben. Das ist die Eintrittskarte. Die werden wir haben, die werden wir brauchen. Und gerade für die Situation der Gemeinde in Philadelphia war das ermutigend, weil sie haben ja momentan nirgends dazugehört. Sie sind aus der Synagoge ausgeschmissen worden. Sie durften sich eigentlich nicht mehr Juden nennen. Sie sind verklagt worden, sind im Gericht gelandet, sind im Gefängnis gelandet und waren eigentlich ohne jegliche Existenz. Und jetzt müsst ihr es aus der Perspektive heraussehen, was es für die war, zu wissen, da gehören wir jetzt dazu. Gerade für verfolgte Gemeinde, und davon gibt es ja heute auch weltweit genug, ist dieses Sehnschreien von Philadelphia eine totale Ermutigung, zu wissen, hey, auch wenn wir verfolgt sind, auch wenn wir fliehen müssen, wir kehren zu Gottes Volk. Und das möchte ich auch dir mitgeben. Das wünsche ich dir, dass dein Leben das widerspiegelt. Dass dieser Text von der Gemeinde in Philadelphia uns herausfordert, dem nachzueifern. Für uns ist es relativ einfach, als Christ zu leben. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, weil es ist jeden Tag neu eine Entscheidung, die du treffen musst. Schnell kann man
die Wahrheit ein bisschen verbirgen. Schnell kann man Dinge tun, wo wir wissen, also mit Gottes Wille bringe ich das nicht so ganz im Einklang. Schnell kann man Dinge sagen und handeln, Menschen verletzen, auch wenn ich es gar nicht bewusst will. Es ist täglich eine neue Entscheidung zu sagen, ich will wieder zurück und handeln so, wie Gott das will. Und da fängt an, da fängt Treue an. Nicht im Großen, nicht wenn ich am Scheiterhaufen lande, sondern im Kleinen. Täglich, heute, direkt, sobald der Timo Amen sagt, du mit dem Ersten redst und er dich fragt, wie geht's da? Schon da fängt es an, wie wir miteinander leben. Ich möchte zusammenfassen, das Thema heute, sei treu, selbst dann, wenn du schwach bist. Nicht immer geht es einem gut, nicht immer haben wir alle Kraft, nicht immer gelingt das Leben so, wie man möchte. Aber ich möchte ermutigen, Christus ist der wahre Herrscher. Er wird regieren in Ewigkeit und wir mit ihm. Und deshalb lebe so, dass es ihm gefällt. Nicht wegen deinem Nachbarn, nicht wegen deinem Arbeitskollegen, nicht wegen deinem Chef, sondern so, wie Christus es gefällt. Christus weiß um deine Möglichkeiten, er kennt dich, er kennt deine Schwäche, er weiß um deine Werke, er weiß, was du gut da hast und wo manches auch misslungen ist. Darum kannst du zu ihm kommen, so wie du bist. Und ihm um Vergebung bitten und um Hilfe bitten, um Neuorientierung und um Standhaftigkeit. Das war der dritte Punkt. Sei standhaft und werde zum Pfeiler Gottes. Gott will, dass du zu ihm kehrst und dass du bei ihm bist. Alle Ewigkeit. So fest wie eine Säule. Unverrückbar. Nicht einmal probieren wir es und schauen wir, ob das funktioniert, sondern bis in Ewigkeit als Teil des Tempel Gottes. Ich möchte, dass wir uns jetzt nur Minuten Zeit nehmen. Wird viel gesagt, persönlich zum Reflektieren, für die. Was ist jetzt dabei, wo du sagst, das möchte ich, dass heute sich ändert. Das möchte ich heute als Ermutigung, das möchte ich heute als Herausforderung mitnehmen. Und in dieser Minute hast du jetzt auch die Zeit, das konkret Gott auch zu sagen. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Christus bist, der Gesalbte, der Gesandte Gottes, der in diese Welt gekommen ist und gelebt hat wie wir. Danke, dass ich wissen darf, dass du um Schwachheit warst, dass du um Versuchung warst, dass du weißt, was es bedeutet, zu leben. Herr, wir wollen jetzt so zu dir kommen, so wie wir sind, mit all dem, was uns beschäftigt, mit den Freuden auf das, was jetzt kommt, schön in den Urlaub fahren, in die Gemeindefreizeit, für schönes Wetter. Aber wir wollen auch mit dem kommen, was uns bedrückt und was uns beschäftigt, was nicht so gut rennt, Schwierigkeiten in der Vergangenheit, Konflikte, Depression und, und. Ja, und wir legen dir hin und wir bitten dich, dass du uns in dieser Situation beistehst. Gib uns neuen Mut, neue Hoffnung, neue Freude, neue Kraft. Herr, wir wollen erwarten und erleben, dass du handelst. Danke für die Gnade, der Güte, die Liebe, der Treue, der Barmherzigkeit, Herr. Du bist wahrhaftig, Herr. So bete, dass du uns auch uns hilfst, wahrhaftig zu sein, Herr. Danke, dass du mit uns gehst, diesen Tag, in diese Woche. Wir wollen uns dir anbefehlen und dir um deine Leitung bitten, Herr. Amen.